Das war eine Vermutung, die Kincaid ganz gewiss nicht mit der Öffentlichkeit teilen würde und vorläufig auch nicht mit irgendjemandem im Team. Was in aller Welt hätte ein verdeckter Ermittler in einer Gruppe wie der von Matthew Quinn verloren gehabt? In Holborn angekommen, meldete er sich als erstes bei Simon Jikes, dem Fallmanager. »Gibt's was Neues von der Wohnungsdurchsuchung?«
»Sie sind immer noch dabei, die Gegenstände den einzelnen Gruppenmitgliedern zuzuordnen. Aber Bomben haben Sie bis jetzt keine gefunden. Und auch kein Material zum Bau von Bomben oder Granaten.«
»Drogen?«
»Einer der Jungs, Lee, glaube ich, hatte eine kleine Menge Gras. Vielleicht 7 oder 8 Gramm, offensichtlich für den persönlichen Konsum. Und kein Hinweis auf Handelsabsicht. Hat die Obduktion eine Identifizierung gebracht?«
Kincaid schüttelte den Kopf. »Es ist nicht genug von ihm übrig. Dr. Kalim hofft, ein paar DNS-Proben zu bekommen, aber wir brauchen etwas, womit wir sie abgleichen können.« Er blickte sich in der Einsatzzentrale um. »Wo ist Sedana?«
»Bereitet mit Sweeney die Pressekonferenz vor.«
Jikes sah auf seine Uhr.
»Und Sie haben noch 10 Minuten.«
»Verdammt«, brummte Kincaid und sprintete los zur Herrentoilette. Er wusch sich die Hände, kämmte seine Haare und zog die Krawatte stramm. Nur gut, dass er heute Morgen seinen besten Anzug angezogen hatte. Doch als er sich etwas eingehender im Spiegel betrachtete, fiel ihm auf, dass seine Augen verschattet waren. Er sah haargenau so aus, als ob er einen Teil der zu kurzen Nacht auf dem Fußboden bei den Katzen geschlafen hätte. Achselzuckend machte er sich auf den Weg zum Besprechungsraum. Sedana und Sweeney hatten einen Tisch mit 2 Stühlen und Mikrofonen aufgebaut. Die ersten Reporter trudelten schon ein und Nick Callery war ihm ebenfalls zuvorgekommen. Auch heute war er wie aus dem Ei gepellt.
»Sie führen das Wort, wie es aussieht«, murmelte Callery, als Kincaid Platz nahm. »Ich bin nur zur Dekoration hier.«
Er wirkte ungerührt, doch Kincaid erinnerte sich an seinen abrupten Aufbruch aus der Wohnung in der Caledonian Road. »Welches Interesse hatte Callery an dem Fall?«, fragte er sich. »Und war er froh, draußen zu sein oder nicht?« Nachdem Ruhe eingekehrt war, stellte Kincaid sich den Fragen der Presse. Nein, sie hatten das Opfer noch nicht identifiziert. Nein, sie hatten keine Hinweise auf einen Terroranschlag oder sonstige terroristische Aktivitäten gefunden. Sie behandelten die Sache als einen nicht natürlichen Todesfall und die Mordkommission würde die Ermittlungen übernehmen. Er selbst würde sie leiten. Ja, er würde mit Detective Chief Inspector Callery von der Abteilung Special Operations in Verbindung bleiben, für den Fall, dass im Zuge der Ermittlungen Informationen über terroristische Aktivitäten ans Licht kommen sollten. Ja, sämtliche Züge fuhren wieder normal, dank dem professionellen Einsatz der British Transport Police.
»Gehen Sie davon aus, dass es sich bei dem Opfer um einen Selbstmörder handelt?«,
fragte die Reporterin einer großen Tageszeitung. »Das können wir im Moment noch nicht mit Sicherheit sagen«, antwortete Kincaid. »Nähere Informationen werden erst nach der gerichtlichen Untersuchung der Todesursache verfügbar sein.« Er hasste diesen Polizeisprech, doch es war immer noch besser, als zu sagen, »Wir haben keinen blassen Schimmer, Leute.« Eine Reporterin in der hintersten Reihe hob die Hand. Sie war, Gott bewahre, von der Zeitung, die Melodys Vater gehörte.
»Laut unseren Informationen hat es im Zusammenhang mit dem Bombenanschlag Verhaftungen gegeben.«
»Lassen Sie uns ein paar Dinge klarstellen«, entgegnete er scharf. »Erstens, es war keine Bombe. Das Opfer hatte offenbar einen Brandsatz bei sich, keinen Sprengsatz. Zweitens, wir haben niemanden verhaftet. Es gibt jedoch mehrere Zeugen, die uns bei unseren Ermittlungen behilflich sind.«
»Wie war das denn durchgesickert?«, fragte er sich.
Eines wusste er sicher. Melody war nicht die undichte Stelle. Sie hätte alles getan, damit ihr Vater nicht erfuhr, dass sie irgendwo in der Nähe der gottverdammten Granate gewesen war. Sedana stand am anderen Ende des Raums hinter den sitzenden Reportern. Sie nickte ihm unauffällig zu und fuhr sich mit der flachen Hand über die Kehle. »So, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.« Kincaid stand auf und Callery tat es ihm gleich. Während sie den Besprechungsraum verließen, riefen die Reporter ihnen immer noch Fragen hinterher.
»Ihr Bezirkskommandant ist gar nicht aufgetaucht«, bemerkte Callery, als sie den öffentlich zugänglichen Bereich des Reviers verlassen hatten.
»Ich dachte, die Uniform sollte die Öffentlichkeit beruhigen.« Vielleicht war es gerade die Abwesenheit von Uniformen, die das Publikum beruhigen sollte. Kincaid warf ihm einen Seitenblick zu. Haben Sie eine Ahnung, warum Special Operations sich von dem Fall zurückzieht?
Eine Vergeudung von Zeit und Ressourcen, laut dem Deputy Commissioner, antwortete Callery mit einem Achselzucken.
Doch zum ersten Mal glaubte Kincaid in seinen grauen Augen so etwas wie eine Gefühlsregung aufblitzen zu sehen. Callery klopfte ihm auf die Schulter.
Halten Sie mich auf dem Laufenden, ja?
Er lächelte.
Tja, wenigstens müssen Sie jetzt den Kopf hinhalten, wenn diese Sache in die Hose geht, und nicht ich.
Zurück in der Einsatzzentrale brachte Kincaid die nächste Stunde damit zu, mit Simon Jikers, Sedana und Sweeney die Informationen zu besprechen, die sie im Lauf des Vormittags gesammelt hatten.
Was ist Ihr Eindruck von der Gruppe, nachdem Cam Ihnen etwas zu Ihren Habseligkeiten erzählt hat? Fragte er Sedana.
Sie schien einen Moment zu zögern, ehe sie sagte,
»Also eigentlich muss man fast Mitleid mit Ihnen haben. Sie besitzen fast nichts, haben kein regelmäßiges Einkommen. Sie scheinen alle von Matthew Quinns Almosen abzuhängen. Und das kommt mir fast ein bisschen unheimlich vor.«
»Hat er sie ausgesucht, weil sie in prekären Verhältnissen lebten?« dachte Kincaid laut nach.
»Oder war es umgekehrt?« meinte Sedana. »Vielleicht sind sie alle gewohnheitsmäßige Schnorrer und haben in ihm die ideale Melkkuh gesehen.«
Es war eine bedenkenswerte Perspektive, und Kincaid musste sich daran erinnern, dass Sedanas Antipathie gegen ihn noch lange nicht bedeutete, dass sie keine wertvollen Erkenntnisse beizusteuern hatte. Sie hätte es nicht zur DI gebracht, wenn sie in ihrem Job nicht gut wäre.
»Ich habe ein paar interessante Sachen herausgefunden.«
Jikers tippte auf seinen Computerbildschirm. Seinem Spitznamen zum Trotz war Simon Jikers mit seinen dunklen Haaren und den tiefblauen Augen ein ausgesprochen attraktiver Mann. Die Kolleginnen überschlugen sich geradezu, um ihm zu Diensten zu sein, aber man musste auch zugeben, dass er sehr tüchtig war.
»Wir haben zwei Laptops sichergestellt. Es war ein bisschen fragwürdig, ob der Durchsuchungsbeschluss das hergibt, aber da wir das SO-15 mit im Boot hatten, konnten wir sie im Labor untersuchen lassen. Die hätte auch ein Zweijähriger knacken können.«
Er schüttelte missbilligend den Kopf.
»Der eine gehört Lee Sutton, der andere Matthew Quinn. Aber ich gehe davon aus, dass die meisten Mitglieder der Gruppe sie mitbenutzt haben. Sutton ist viel in sozialen Netzwerken unterwegs und er scheint nicht zu den hellsten zu gehören.«
»Drogen?« fragte Kincaid.
»Es gibt ein paar Hinweise, ja. Das eine oder andere Selfie beim Kiffen. Fotos von spontanen Raves, ein paar harmlose Pornos. Mehr oder weniger das Material, das man bei einem abgebrochenen Studenten erwarten kann. Aber bei Mr. Quinn, da wird es wirklich interessant.«
»Na nun sag schon«, drängte Sweeney, als Jikers innehielt. »Wir platzen gleich vor Neugier.«
»Sein Browserverlauf ist randvoll mit Besuchen auf Websites von Spinnern wie diesen Preppers, die sich auf den Weltuntergang vorbereiten. Das wahre Britannien wird aus der Asche wieder auferstehen, aber nur für die wenigen Auserwählten.«
»Natürlich«, murmelte Sedana halblaut.
»Und unter diesen Preppers finden sich nicht nur harmlose Möchtegern-Droiden«, fuhr Jikers fort, »sondern auch paramilitärische Knallköpfe.«
»Waffen?« fragte Kincaid. »Munition?«
»Die ganze Palette. Das meiste ist nur Fantasie, aber es ist auch so widerlich genug.«
»Also gibt es Aufzeichnungen darüber, dass Quinn die Granate gekauft oder sich zumindest dafür interessiert hat?« Jikers schüttelte den Kopf.
»Nein, aber...«
Er legte wieder eine Kunstpause ein. Offenbar genoss er es, die Kollegen auf die Folter zu spannen.
»Er hat Bitcoins gekauft. Und was er damit gemacht hat, lässt sich unmöglich sagen.«
Kincaid fluchte.
»Aber man kann doch sicher nachverfolgen...« »Nein, das ist ja gerade die Idee. Sie können an Glücksspielen teilnehmen, Sie können Drogen oder Diamanten kaufen, Sie können Waffen kaufen, sogar einen Raketenwerfer, wenn Sie wollen. Und alles bleibt anonym. Es ist wie virtuelles Bargeld in nicht nummerierten Scheinen.« »Was ist denn mit dem persönlichen Kram auf seinem Computer?« wollte Sweeney wissen. »Im Gegensatz zu Sutton hat Mr. Quinn einen Bogen um soziale Netzwerke gemacht. Seine Fotos sind alle von historischen Städten in London und von Bauarbeiten. Die Kollegen sind natürlich noch nicht zu den Sachen vorgedrungen, die er gelöscht hat. Aber zumindest auf den ersten Blick scheint er sehr vorsichtig gewesen zu sein.«
Die Sache gefiel Kincaid immer weniger.
Sie sagten doch, Sie hätten etwas Interessantes für uns.
Ach ja, er hat seine Bankgeschäfte online gemacht. Unsere Experten haben gerade mal 15 Minuten gebraucht, um sein Passwort zu knacken. Matthew Quinn bezahlt keine Miete, es sei denn, er zahlt sie in bar oder mit Bitcoins. Aber jeden Monat geht Geld auf seinem Konto ein, immer die gleiche Summe, vom selben Konto. Und es reicht, um ihm und seinen Spielkameraden ein ziemlich sorgenfreies Leben zu garantieren.
Wissen Sie, wo das Geld herkommt?
Laut den Protokollen der elektronischen Überweisungen von einer Firma namens KCD Inc.